Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute live zum Thema Ukraine mit dem Professor Ulrich Schmid, der ist Professor für Kultur und Gesellschaft in Russland. Und er liefert uns Impfzeitinformationen. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes.
Seit dem Donnerstagmorgen leben wir in einer neuen Welt. Ein neues Weltbild müssen wir uns zurecht zimmern, weil das haben wir nicht erwartet, das haben wir auch nie erlebt. Seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Bei mir ist der Ulrich Schmid, Professor von der Uni St. Gallen, Professor für Kultur und Gesellschaft in Russland. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind an diesem Sonntagmorgen. Herr Schmid, vielleicht zuerst zu Ihnen. Warum haben Sie sich dem Thema Slawistik und Russland gewidmet beruflich?
Ich bin Jahrgang 1965 und als ich die Uni angefangen habe, ist der Gorbatschow gerade an die Macht gekommen und Russland bzw. die Sowjetunion damals war jeden Tag in den Schlagzeilen gewesen. Und ich habe gemerkt, dass das, was da passiert, das ist Weltgeschichte. Da wird in 100 Jahren noch in den Geschichtsbüchern darüber geschrieben werden und ich wollte dabei sein. Und ich bin dann auf Russland auch studieren, damals Leningrad.
Und haben das miterlebt dann? Eine Glasnost, Perestroika etc. Und haben gehofft, dass Russland ein Land wird, ähnlich wie unsere Länder im Westen mit Demokratie, oder? Natürlich. So hat es damals mal ausgesehen.
Natürlich. Also ich habe im letzten sowjetischen Winter in Leningrad studiert. Und das war eine sehr heilsame Erfahrung für einen verwöhnten Schweizer wie mich, dass man mal einfach sieht, was ist, wenn Lebensmittel rationiert sind und wenn man sogar nicht einmal das, was auf der Rationierungskarte drauf ist, einfach so überkommt.
Und das war Mitte 80er Jahre, einfach damit man sich richtig einbringen könnte.
Das war der Winter 1991. Eben, und angefangen habe ich Russisch studieren 1986.
Also, Sie haben damit natürlich sehr viel Kontakt, auch aktuelle Kontakt, sowohl zu Russland wie zu Kiew. Reden wir zuerst über die Situation in Kiew, in Kharkiv. Was hören Sie da von Ihren Gesprächspartnern, die Sie dort haben, Ihren Leuten, die Sie dort kennt haben?
Also aus Kiew höre ich, dass die Unsicherheit sehr gross ist, aber der Widerstandsgeist ist auch sehr gross. Rund um Kharkov detonieren immer wieder Geschosse und meine Kollegen aus Kharkov posten auf den sozialen Medien und geben auch Lebenszeichen. Es ist immer aber auch die Angst da, dass vielleicht eben das Internet irgendwann einmal ausfällt.
Also wir müssen das ein bisschen aufdröseln und schauen. Also Charkow ist eine Stadt, also sie sagen Charkow, ich glaube auf Ukrainisch heisst Kharkiv heute, wo Russisch geredet wird. Und der Putin hat das Gefühl gehabt, das sind Leute auf unserer Seite, wir werden als Befreier werden wir empfangen. Und dann ist es anders rausgekommen.
Genau, und an und für sich hätte Putin schon müssen wissen, was passiert. Weil das ist ein Kalkül gewesen, das er ja schon 2014 angestellt hat. Also mit der Annexion von der Krim ist eigentlich alles nach Plan gelaufen, aber mit der Destabilisierung in Donbass überhaupt nicht. Ursprünglich hat ja der Putin gemeint, er könnte einfach ein Zündhölzchen reinrühren und das gäbe einen Flächenbrand und nicht nur Donetsk und Luhansk werde eben so eine Volksrepublik ausrufen, sondern eben auch Charkow, Dnipropetrovsk und Odessa.
Genau, also das ist sehr gut gelaufen für ihn in der Krim und das hat ihn vielleicht verführt, die Lage falsch einzustellen. Hat er dann keine gute Geheimdienst? Hat er keine Leute, die das vor Ort richtig anschauen und ihm dann offen und ehrlich Bericht geben?
Offen und ehrlich, ich glaube, das ist genau das Problem. Es gibt keine offene und ehrliche Diskussionskultur mehr in der russischen Führung. Das haben wir ja gesehen Anfang dieser Woche, wo eine Sitzung vom Sicherheitsrat öffentlich übertragen worden ist, oder? Wo eine führende Minister und auch der Chef von seinem Geheimdienst abgekanzelt hat wie kleine Schulerbuben. Das gleiche gilt für den Föderationsrat. Der Föderationsrat ist verfassungsmäss das Organ, wo Auslandseinsatz von der russischen Armee muss absegnen. Und da hat es auch einen historischen Vorlauf. Zum Beispiel beim Russland-Georgien-Krieg 2008 hat man schlicht vergessen, den Föderationsrat zu fragen und hat dann das nach 2 Wochen nachgeholt. Die Föderationsratssitzung bei der Annexion von der Krim hat sage und schreibe 10 Minuten gedauert und das Gleiche war auch jetzt.
Genau, das war wie ein schlechter James-Bond-Film. Er der Bösewicht und hinten die anderen, die hoffen, dass die Welt nicht untergeht. Also reden wir doch über den Putin. Den verfolgen Sie natürlich wie viele andere Experten seit Jahren. Man hat immer gesagt, ja, das ist ein Taktiker, ein hervorragender Taktiker. Und wir haben am Donnerstag miteinander geredet und dann haben Sie auch gesagt, offenbar haben wir uns vielleicht getäuscht in ihm. Und er ist doch nicht in erster Linie ein Taktiker oder nicht mehr ein Taktiker, sondern ein Ideologe, ein Imperialist. Einer, der eben gesagt hat, die grösste geopolitische Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg, vom letzten Jahrhundert, ist die Auflösung von der Sowjetunion gewesen und nicht etwa der Zweite Weltkrieg mit 60 Millionen Toten. Und das will er korrigieren, oder?
Ja, einerseits das und andererseits ist er natürlich besessen von der Angst, dass mit der Russländischen Föderation genau das gleiche passieren könnte wie mit der Sowjetunion, dass sie nämlich auseinandergeht. Und das ist eine reale Gefahr, wie wir gesehen haben in den 90er Jahren oder mit der Tschetschenien.
Ja, was heisst das innerhalb von Russland, vom heutigen Russland, dass es wieder Sezessionen gibt? Die Tschetschenen haben das versucht. Das ist denen nicht gut bekommen.
Das ist denen nicht gut bekommen. Und
man hat Grozny also platt gemacht, die Hauptstadt von Tschetschenien, also im eigenen Land. Also die brutalste Art von Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung. Und ich habe sie am Donnerstag auch noch gefragt, ist das jetzt auch denkbar, dass es, wenn es nicht gut läuft militärisch, und es sieht so aus, dass es harziger wird, als man sich vorstellen, dass es eben auch in Kharkiv oder in Kiew könnte passieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Stadtzentrum von Kharkiv und in Kiew eben zu einem grossen Szenario kommt. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil der Putin ja selber immer unterstrichen hat, die Ukrainer sind ein Brudervolk, das ist kein Krieg, sondern das ist eine militärische Spezialoperation, eben wo sich explizit auf die angeblich Entnazifizierung und Demilitarisierung von der Ukraine richtet. Und ich glaube, der Putin muss ja natürlich auch ein Nachkriegsszenario im Kopf haben. Er will ja an und für sich mit russischer Softpower, eben mit dieser grossartigen russischen Zivilisation, die Ukrainer auf seine Seite ziehen. Und das funktioniert jetzt schon nicht und es wird erst recht nicht funktionieren. Oder wenn es wirklich zu massiven Bombardements in diesen Städten kommt und wenn auch zivile Opfer weiter ansteigen werden.
Aber dann gehen Sie davon aus, er ist immer noch rational, dass er ein Nachkriegsszenario im Kopf hat. Der Hitler, ausgerechnet der Hitler, hat gesagt, wenn man einen Krieg anfängt, das ist wie wenn man eine Tür aufmacht in einen dunklen Raum, man weiss nicht, was drinnen ist und wie man wieder rauskommt. Hat sich dann nicht an die Regeln selber gehalten und könnte das nicht auch für den Putin zutreffen?
Der Putin ist natürlich ein Hasardeur und ich meine, von diesen Hasardeur gibt es viele in der Geschichte. Also der Napoleon hat ja berühmterweise gesagt, «On s'engage et puis on verra». Mhm. Und ich denke, etwas Ähnliches sehen wir jetzt, oder? Also da ist eine massive Militärmaschine im Vormarsch in der Ukraine und es ist noch überhaupt nicht klar, eben, wie das Ganze ausgeht.
Eben, also nur schon über die Sprachregelung, oder? Man weiss, es wird gefälscht, es wird betrogen, es wird gelogen, RT, alle russischen Medien, wenn man jetzt sagt, Spezialoperation, und man sieht die Bilder, Krieg darf man nicht sagen, kommt gerade in die Kiste, wenn man Krieg sagt. Erinnere mich übrigens, Entschuldigung für den Vergleich, dass die Nazis Vergasungen in Auschwitz als Sonderbehandlung bezeichnet hat. Man will also irgendwie etwas beschönigen, wo einfach ganz anders ist.
Ja, natürlich. Eben, es gibt jetzt in den russischen sozialen Medien schon Memes, eben, wo zum Beispiel das Cover vom Tolstois im Meisterwerk «Krieg um Frieden» abgeändert wird in «Spezialoperation um Frieden». Also in Russland wird das nicht geglaubt und eben der Friedensnobelpreisträger vom Jahr 2021, der Dmitri Muratov, der Chefredakteur von Novaya Gazeta.
Das ist eine unabhängige Zeitung, die gibt es immer noch.
Die letzte unabhängige Zeitung, die ist schon abgemahnt worden, eben weil er das Wort Krieg gebraucht hat. Mhm. Und man sieht eben, dass im Moment auch an der Heimatfront in Russland eben auch die Propagandakanonen wieder aufgefahren werden.
Die amerikanische Geheimdienst, die amerikanische Regierung sagt seit Monaten, das passiert. Es gibt einen Aufbau und die kommen, haben sogar mal ein Datum angesagt. Das war ein bisschen falsch, es war noch während der Olympischen Spiele. Letzte Woche, das hat er sicher dort nicht gemacht, weil er nicht den Xi Jinping verärgern wollte. Aber kurz nachdem die Olympischen Spiele vorbei waren, ist er gekommen. Und die Truppen, die er in Belarus hatte, wo er gesagt hat, das ist ja nur irgendwie so eine militärische Übung, die sind dann eingesetzt worden. Also alle Zeichen sind eigentlich darauf eingegangen, er blufft nicht. Und trotzdem haben viele bei uns gemeint, und ich weiss nicht, wie es bei Ihnen ist, er blufft.
Ich habe mich auch geirrt. Ich habe noch bis am Mittwoch geglaubt, dass es zu keinem Krieg, zu keiner Invasion kommen wird. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil das eine absolute Lose-Lose-Situation ist. Russland verliert eben, wenn man jetzt an die Sanktionen, auf die Sanktionen schaut, die kommen. Das ist wirklich nie da gewesen. Die Ukraine verliert, die Weltöffentlichkeit verliert. Ich sehe nicht, eben, was da eigentlich an Gewinn könnte dabei rausschauen.
Gut, also die Amerikaner haben gesagt, er wird angreifen, aber was haben sie dagegen gemacht? Sie haben Sanktionen angekündigt, haben das Gefühl gehabt, wenn man Sanktionen ankündigt, das könnte dann eventuell abschrecken. Und haben gesagt, wenn das und das passiert, dann kommen die und die und die härtesten Sanktionen. Es hat nicht gewirkt. Auch dort eine Fehlschätzung. Und die Frage ist, jetzt hat es die Sanktionen. Bringen die dann irgendetwas jetzt in der aktuellen Situation? Weil man weiss, Sanktionen wirken ja nur langfristig. In Iran hat man das gesehen, an anderen Orten. Also kurzfristig wird doch das keine Wirkung haben, Schmid, oder?
Aus der Forschung wissen wir, dass Sanktionen eigentlich nur dann wirken, erstens, wenn sie erst angedroht sind und zweitens, wenn der Empfänger der Sanktionen auch noch eine Rückzugmöglichkeit hat, ohne das Gesicht zu verlieren. Und ich glaube, im Moment ist klar, oder, die Sanktionen haben nicht das Ziel, irgendwie das Verhalten vom Kreml zu beeinflussen. Der Putin hat den Rubikon überschritten, er hat alle Brücken hinter sich abgebrochen, er wird sich da nicht mehr ändern. Sanktionen könnten allerdings eben auch Einfluss haben auf die öffentliche Meinung in Russland, oder einige von diesen Sanktionen betreffen auch die russischen Bürger, eben zum Beispiel Flüge werden gestrichen werden, der Luftraum ist gesperrt, der Rubelkurs ist abgesackt, die russische Börse ist abgesackt. Also das sind alles Sachen, die auch die russische Bevölkerung werden treffen.
Ja, aber das wird im Westen gerade von Leuten aus dem rechten politischen Lager anders eingeschätzt. Der Christoph Bloch hat gesagt, ja, das russische Volk, das hat eine grosse Leidensfähigkeit und die werden vieles hinnehmen. Aber es ist doch ein Unterschied, ob es der grosse vaterländische Krieg gibt, nachdem er angegriffen worden ist vom Hitler, wo man sich hat müssen verteidigen, und indem er jetzt einen Krieg macht in Ukraine, wo eigentlich viele Russen als unnötig anschaut, dann kann man doch nicht auch die gleiche Leidensfähigkeit erwarten. Was meinen Sie, Herr Schmid?
Also ich glaube, eben, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Mentalitätsklischee verfallen. Also es ist nicht so, dass die Russen leidensfähiger sind, vor allem nicht im 21. Jahrhundert, als wir Europäer. Russland ist eine alte europäische Kulturnation mit kritischen Intellektuellen und vor allem auch mit Leuten, die parat sind, zum Äußersten zu gehen. Für ihre Ideale schauen Sie den Nawalny an, der vor einem Jahr freiwillig auf Russland zurückgegangen ist und jetzt gerade auch zu einer neuen Haftstrafe verurteilt wird, die wahrscheinlich 10 Jahre sein wird, mindestens.
Hat er in Kauf genommen und hat gesagt, ich kann nur Wirkung haben, wenn ich in Russland bin, wenn ich in Berlin bleibe, dann wie dich unbedeutend wie andere, wie der Khodorkovsky oder andere, der Kasparov, die auch rausgegangen sind und von aussen wollen eingreifen. Also, was ist jetzt aber die wirkliche Basis von dieser ganzen Aktion? Er hat gesagt, wir sind militärisch eingekreist. Experten sagen, das kann es nicht sein, weil man, wenn man Atomwaffen hat und wenn man Second Strike Capability hat, also man kann zurückschlagen, dann gibt es MAD, MAD, Mutually Assured Destruction. Wenn der, der angreift, weiss, der andere kann zurückschlagen, dann spielt es keine Rolle, ob es 5 Minuten oder 7 Minuten oder 8 Minuten geht. Und wenn man dann noch so eine grosse Streitmacht hat, Landstreitmacht wie Russland, dann kann es das nicht sein, sondern das andere ist eigentlich allein entscheidend gewesen. Hat am letzten Montag erst gesagt, Ukraine ist gar kein Land, das gehört uns und das holen wir uns.
Ja, also wenn man von dieser angeblichen NATO-Umkreisung redet, sollte man vielleicht mal einen Blick auf die Landkarte schauen. Oder? 2% von der langen russischen Landgrenze ist eine Grenze, die direkt an NATO-Staaten grenzt. Ja. Also das Interessante ist ja bei dem angeblichen Verhandlungsangebot, das die Russen gestartet haben im Dezember, wo es eben um die Sicherheitsgarantie gegangen ist. Oder? Da hat man so da, wie wenn ein NATO-Beitritt von der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Und der NATO-Beitritt von der Ukraine ist ja vom Tisch seit 2014, oder? Weil die Ukraine ihr Territorium nicht kontrolliert. Und ich denke, das ganze der fiebrige Verhandlungsmarathon von den letzten 2 Monaten, das ist alles nur Show gewesen, und zwar von allen Seiten. Oder? Wenn man das eigentlich bei Tageslicht anschaut, dann ist es so gewesen, dass Russland einfach eben den Vertragstext Text der Amerikaner auf den Tisch geknallt hat und hat gesagt, Vogel friss und stirb.
Genau, aber es heisst eben so, vor allem die Russlandversteher auf beiden Seiten sind Fehler gemacht. Die haben einfach gesagt, es ist ein No-Brainer. Wir können gar nicht darüber verhandeln und können sagen, die Ukraine darf der NATO nicht angehören. Das wäre dann wie 1938, wo die Westmächte damals über die Tschechoslowakei verhandelt haben und entschieden haben und zu Sudetenland abgeben. Das sei eine Sache von der Ukraine. Also das hat ja der Putin gewusst, dass der Westen dort nicht kann sagen, wir verbieten denen das von uns aus, oder?
So ist es. Und eben, ich glaube, dass der ganze Vorspiel dient eigentlich nur dazu, eben eine Legitimitätskulisse für das jetzige Handeln aufzubauen.
Aber eben, er hat ja dann in dieser Rede vor allem gesagt, es ist eine Erfindung von der Bolschewiki, die Ukraine, vom Lenin. Die haben das erfunden. Es ist übrigens interessant, dass er so von denen redet. Er ist ein alter KGB-Mann, hat ja ganze Karriere gemacht in diesem bolschewistischen System. Aber jetzt zum Historischen. Was sagen Sie da dazu, Herr Schmid? Sie haben das sicher ja studiert.
Ja, der ukrainische Nationalismus hat natürlich viel längere Geschichte als der Lenin, sondern das hat angefangen am Anfang vom 19. Jahrhundert, wo man tatsächlich versucht hat, eben ein eigenes ukrainisches Nationalbewusstsein aufzubauen. Und der Lenin hat ja schon früher den Hass von Putin auf sich gezogen. Und zwar nicht darum, weil er den Kommunismus aufgebaut hat, sondern weil er ein Imperium, aus dem Putin seiner Sicht ein funktionierendes zaristisches Imperium, zerstört hat und weil er den Sowjetföderalismus eingeführt hat. Und das ist dann quasi eine Sollbruchstelle gewesen, 1991, eben, wo dann die Ukraine und Weißrussland, die aus russischer Sicht natürlich integrale Bestandteile von dem sind, wo der Putin das historische Russland nennt, weggebrochen sind.
Also, kann man dann sagen, dass von dem, wo er am meisten Angst hat, das ist nicht von der Militärmacht von der NATO, sondern dass ein westliches Land, das erfolgreicher ist als sein eigenes, wo Demokratie herrscht, dass das dort ist, dass die Ukraine das ist, dass es Auswirkungen haben können auf sein eigenes Volk und dass er jetzt nur noch mit dem kann kommen kann, wo man aus der Kiste kann nehmen, von der Geschichte, nämlich mit den Nazi-Kühlen. Es sagen alles Nazi und noch Drogensüchtige etc. Glaubt er an das? Oder glaubt er sogar, oder hat er das Gefühl, das glauben die Leute auch?
Seit dem Donnerstag glaube ich, ja. Ich glaube,
was?
Er glaubt das.
Was? Aber das heisst ja, dann ist er also krank.
Ich kann mir nicht vorstellen, eben, dass die Aktionen, die man seit dem Donnerstag gesehen, auch wirklich auf ein rationales Kalkül zurückgeführt werden. In Russland eben hat es eine ganze Reihe von geschichtsphilosophischen Spekulationen gegeben und ironischerweise basieren die auf den Gedanken von einem konservativen amerikanischen Politologen, nämlich Samuel Huntington, der ja in den 90er Jahren seinen berühmten Kampf der Kulturen als Buch und als Deutung vorgelegt hat. Und in Moskau hat man das nicht als Interpretation wahrgenommen, sondern als politische Handlungsanweisung. Man hat gesagt, ja, es ist so, es gibt verschiedene Zivilisationen, wir sind eine eigene Zivilisation, wir sind nicht eine westliche Zivilisation und ja, wir wollen, dass die aufeinander prallen und wir wollen schauen, welche Zivilisation sich als die höhere und die bessere und die leistungsfähigere herausstellt.
Also, was er hat wählen, ist natürlich auf Augenhöhe sind mit den Amerikanern und mit den Chinesen. Was jetzt passiert, deutet darauf hin, dass genau das Gegenteil passiert. Russland ist jetzt, ab jetzt, ein Schurkenstaat. Russen, sie haben es vorher angetönt, die können nicht mehr ins Ausland gehen, können nicht mehr in die Ferien gehen, können jetzt Geld nicht mehr anlegen. Alles wird blockiert und Russland wird wirtschaftlich total zurückgehen und wird aus dem noch jahrzehntelang nicht rauskommen. Und NATO, gleichzeitig muss man noch sagen, wird aufrüsten. Also das, was er als grosses Gefahrenmoment bezeichnet hat, das wird jetzt echt etwas sein, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und vor allem, glaube ich jetzt, ich weiss jetzt nicht, ich frage Sie, will man jetzt wirklich noch verhindern? Man weiss, man kann nicht in die Ukraine hineingehen mit eigenen Soldaten. Aber was man gestern gehört hat, mit Waffenlieferungen von Niederland bis Deutschland etc., will man wirklich jetzt möglichst gut verhindern, dass er dort einen Sieg erreicht?
Ja, ich glaube, der Westen und vor allem die USA und NATO haben ja schon im Vorfeld klar gemacht, dass es zu keiner direkten militärischen Auseinandersetzung kommen wird zwischen dem Westen und Russland. Und ich glaube, das ist sehr eine weise Entscheidung. Aber ich denke, was wir jetzt sehen, eben mit dieser Selbstisolation von Russland, das ist eigentlich eine Radikalisierung von einer Haltung, die wir schon nach 2014 gesehen haben, oder? Russland hat gesagt, kommt nur mit euren Sanktionen, wir brauchen euch den Westen nicht und wir können sogar noch Gegensanktionen verhängen. Und wirtschaftlich ist das sogar einigermaßen aufgegangen. Also das Zauberwort in der russischen Innenpolitik ist hier Importersatz gewesen. Also man hat vor allem westliche Lebensmittellieferungen untersagt durch die Gegensanktionen und hat damit natürlich so eine Art Protektionismus für die eigene Wirtschaft erzeugt.
Aber der Lebensstandard ist durch das nicht gestiegen in Russland, überhaupt nicht, oder? Und man lebt ja eigentlich vom Westen, von dem Export von Gas und Öl. Eigentlich Russland ist ein Land, wo eigentlich nur Gas, Öl und Militär hat und sonst nicht viel, oder?
Das ist das grosse Versäumnis von Putin in seinen ersten zwei Amtszeiten, von 2000 bis 2008, oder? Wo die russische Wirtschaft fantastische Zuwachsrate gehabt hat im zweistelligen Prozentbereich. Und dort wäre eigentlich Gelegenheit gewesen, um eben KMUs zu stützen, auch höherwertige Produkte zu unterstützen.
Und das ist aber alles
passiert. Ja, wir warten ja bis heute noch auf das russische iPhone.
Gut, also, man hat ja gesagt, und vor allem natürlich die Russland-Apologeten haben gesagt, ja, man hat ja den Russen versprochen, dass die NATO sich nicht erweitert. Das könnte ein Grund sein. Und wenn man noch den Vergleich macht mit 1919, Versailles-Vertrag übernimmt man damit natürlich, wenn man das als Rechtfertigung jetzt annimmt, für den Angriff übernimmt man dann einfach automatisch Nazi-Terminologie, oder? Weil das ist ja die Grundlage für den Zweiten Weltkrieg.
Ja, ich weiss nicht, ob ein Nazi-Vergleich uns da intellektuell viel weiterbringt. Also ich glaube, dass man den Putin viel eher zum Beispiel mit dem Bismarck kann vergleichen, oder? Wenn Sie schauen, was der Bismarck gemacht hat, um die deutschen Länder zu sammeln im 19. Jahrhundert, da gibt es da ganz ähnliche Entwicklungen. Also der Bismarck hat 3 Kriege entfesselt. Er hat eine Krim heimgeholt, aber Elsass-Lothringen. Und er hat natürlich auch im Inneren den Kulturkampf geführt. Also von dem her, glaube ich, ist das strukturell der bessere Vergleich.
Okay, aber wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Aber was es gibt, eben nicht nur Versprechungen, wo man nicht genau weiss, wo dann die festgelegt sind. Es gibt einen Vertrag von Budapest, 1994. Dort hat die Ukraine Atomwaffen zurückgegeben an Russland. Und Russland versprochen, die Integrität von der Ukraine wird gewahrt, oder? Das ist fest und Russland hat das jetzt flagrant gebrochen.
So ist es. Und eben das Budapester Memorandum ist natürlich nicht der einzige Vertrag, der da gebrochen worden ist. Das sind Grundprinzipien von der UNO. Das ist die Pariser Charta für ein neues Europa aus dem Jahr 1990. Das sind alle OSZE-Verträge. Übrigens die, die ja Putin und Lavrov jetzt gerade in den letzten Wochen auch wieder angesprochen haben, wo sie ja zum Beispiel auch von der Schweiz verlangt haben, sie sollen sich zum OSZE-Prinzip von der unteilbaren Sicherheit verhalten, was sie dann dazu meinen. Und auch das ist natürlich eine typisch russische Propagandataktik gewesen, weil sie ausgelassen haben, dass in diesen OSZE-Verträgen nicht nur die Rede von unteilbarer Sicherheit ist, sondern auch von kooperativer Sicherheit.
Ja, also gut, er hat jetzt gesagt, ziemlich deutlich, also mit einer Gesichtssprache und Körpersprache, die einem verschreckt hat, am Donnerstagmorgen und so, und gesagt hat, und wenn wir uns daran hindern wollen, dann werden die etwas erleben, was wir noch nie erlebt haben. Damit ganz klar, haben alle interpretiert, mit Atomkrieg. Frage ist jetzt, kann der Westen, der helfen der Ukraine, einmarschieren kann man nicht. Aber ein Flugverbot, oder? Dass man die No-Fly-Zone macht über die Ukraine, das wird jetzt diskutiert. Wenn es das gemacht würde, das wäre wirkungsvoll, obwohl die ukrainische Luftwaffe nicht einfach am Boden ist. Und auch die Flugabwehr funktioniert ja zum Teil, was man nicht erwartet hat. Aber wenn man das machen würde, würde das natürlich Putin seine Militärmaschine massiv eingrenzen. Was würde er machen, wenn es jetzt so ein Flugverbot gäbe?
Das ist schwierig zu sagen. Eben, bis am Mittwoch hätte ich Ihnen gesagt, eben, es ist ausgeschlossen, dass das eskaliert. Aber eben, das Spiel mit einem Atomkrieg, das ist etwas, was schon seit Jahren in der russischen Rhetorik da ist. Der Putin hat sogar einmal gesagt, eben, wenn es jetzt irgendwie einen atomaren Erstschlag auf Russland geben würde, oder dann würde Russland zurückschlagen, auch im Wissen darum, dass die ganze Welt untergehen würde. Aber was würde eine Welt ohne Russland überhaupt noch für einen Sinn machen?
Also, ja, gut. Also, das ist eine Reaktion auf einen Erstschlag. Aber selber ein Erstschlag ist ja noch etwas anderes. Es gibt also offenbar nur 2 Sachen, wo man ein neutrales Land heute noch schützen kann. Eigene Atomwaffen und Teil sie von einem Bündnis wie die NATO. Vor allem, wenn man direkt neben Russland liegt. Das ist doch eigentlich die Lehre, die man aus dem herausziehen kann. Und das würde doch heissen, wenn es die Ukraine sich würde wirklich durchsetzen und Russland ausrühren, dass die dann umso mehr wetteten an der NATO beigehören, weil sie wissen, nur dann würden wir richtig schützen.
Ja, das ist ja so. Und ich denke, die grosse prinzipielle Frage, die wir haben im Moment, ist die, oder? Kann es und soll es im 21. Jahrhundert noch politische Einflusssphäre geben, wie im 20. Jahrhundert? Oder hat jede Nation, auch eine kleinere Nation, das Recht, eben ihr Sicherheitsbündnis selber zu wählen? Und im Prinzip hat der Putin ja da auch eine Antwort drauf gegeben. Er hat im Sommer 2020 einen Artikel geschrieben in der National Interest und hat dann für sich gesagt, wir müssen zurückkehren zu den Zeiten von Jalta, Potsdam und Teheran, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich die grossen Vertreter von der Supermacht über Landkarten gebeugt haben und mit Rotstift Einflusszonen eingezeichnet haben.
Aber das geht ja nicht mehr. Wir sind in einer anderen Zeit. Es gilt Selbstbestimmungsrecht von jedem Land. Wir haben die UNO, das ist dort abgesichert. Und Russland oder die Sowjetunion, wo man sagen, hat Osteuropa kassiert nach dem Zweiten Weltkrieg und hat das verloren. Und nicht nur Teil vom eigenen Territorium, wie eben Ukraine, sondern eben Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien etc. Und will er das eigentlich jetzt wieder zurückholen? Und zwar einfach aus einer imperialistischen Haltung heraus, wo er das Gefühl hat, nur dann bin ich gleich gross wie der Mann in Washington oder der andere in Peking.
Genau, ich glaube, wir haben es mit einem kompletten Anachronismus zu tun. Der Putin ist komplett aus der Zeit rausgefallen. Also eben territoriale Angriffskrieg. Das ist nicht einmal etwas, was aus dem 20., sondern aus dem 19. und 18. Jahrhundert stammt, oder? Im 21. Jahrhundert hätte man eigentlich können davon ausgehen, dass die Weltordnung eben auf den Prinzipien von der Vereinten Nationen und von der OSZE beruht. Eben, dass man nämlich Konflikt nicht militärisch austreibt.
Da haben wir uns also total geirrt. Alle zusammen haben uns geirrt, haben das Gefühl gehabt, das haben alle verstanden, inklusive der Putin. Der ist noch 2001 oder 2002 in den Deutschen Bundestag gegangen. Ist gross applaudiert worden, wo er gesagt hat, wir leben in einer neuen Welt, wo wir das zusammen machen. Sind wir da einfach von Anfang an getäuscht worden?
Ich weiss nicht, ob Täuschung das Richtige ist, aber ich denke, Königsmacher im Kreml im Jahr 1999 haben eine bewusste Wahl getroffen, eben wo der Putin zuerst Ministerpräsident und dann Präsident geworden ist. Der einzige andere valable Kandidat hier war der Boris Nemtsov, oder, wo in den 90er Jahren... Den haben sie umgebracht. Der ist 2015 direkt vor der Mauern vom Kreml umgebracht worden ist. Der Boris Nemtsov ist einer von den grossen politischen Hoffnungsträger gewesen in den 90er Jahren. Der hat das sogenannte Wunder von Nizhny Novgorod vollbracht in den 90er Jahren.
Was ist das?
Nizhny Novgorod ist eine Provinzstadt.
Ja, aber was ist das Wunder von?
Das Wunder von ist gewesen, dass er dort freie Marktwirtschaft eingeführt hat und geschafft hat, eben den freien Fall von der russischen Wirtschaft in den 90er Jahren zu stoppen. Margaret Thatcher war begeistert vom Wunder von Nizhny Novgorod und ist sogar ihn besuchen. Und man hat eben 1999 ganz bewusst die Option Putin gewählt, weil man glaubt hat, eben, dass der Nemtsov, was wahrscheinlich richtig ist, Russland weiter eben in die Weltwirtschaft und in den Westen integriert hat.
Also, wir müssen über das reden, was kann passieren. Kann das russische Volk Einfluss nehmen? Könnte die Oligarchen Einfluss nehmen oder kann er sogar gestürzt werden innerhalb des Kreml? Das ist auch schon passiert. Khrushchev ist auch gestürzt worden. Wenn man merkt, es läuft in die völlig falsche Richtung, machen wir ein paar Minuten Musik und reden nachher weiter mit dem Professor Ulrich Schmid von der Uni St. Gallen.
Rida fino alla mattina la luna che fino a te, in montagna, al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate, le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai, adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto e tu sai dov'è, dimmi dove, quando. Ballare senza reggaeton, dimmi dove, quando.
Wir reden über die aktuelle Situation in Kiew, in Kharkiv und in Moskau mit dem Professor Ulrich Schmid von St. Gallen. Wie ist es eigentlich Ihnen emotional? Weil Sie haben eben Affinität immer eben zu den Slawen, zu den Russen. Und jetzt erleben Sie das und müssen ja wahrscheinlich eben auch Partei ergreifen. Man kann nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite gleichzeitig sein.
Ja, ich bin total schockiert, konsterniert. Das erste Mal ist das in einem geringeren Mass 2014 gewesen. Aber jetzt, eben, sehe ich meine Felder vorschwimmen. Ich habe immer gehofft, dass aus Russland eben ein Rechtsstaat wird, dass Russland sich integrieren wird in die Weltgemeinschaft. Und jetzt sehen wir natürlich genau das Gegenteil.
Also, und was meinen Sie, wie geht es militärisch aus? Also, jetzt sind wir ja am vierten oder fünften Tag von dem Ganzen. Jede Nacht hat man das Gefühl, es könnte eine von diesen grossen Städten fallen. Und vor allem Kiew ist natürlich das Ziel und Regime-Change, dass man den Zelensky entweder verhaftet oder besser noch gerade umbringt und auf die Art und Weise Rückgrat bricht. Aber jetzt merkt man ja, und das, was man hört aus all den Berichten, also, es ist eine unglaubliche Entschlossenheit in der Ukraine gegen die Russen. Oder? Man ist zwar Brudervolk und ist vielleicht drum doppelt schockiert, dass die angegriffen haben und dass man wirklich sagt, man will nicht zurück in die alte Sowjetunion, oder auch in die Putin, in das putinische Russland. Wir wissen, was uns dort erwartet. Und kämpfen darum bis zum Letzten, oder? Das ist doch jetzt die Situation.
Ja. Also, es kommen ja nur bruchstückhaft Informationen zu uns, und im Krieg ist es immer schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Ich habe Zahlen gehört von über 3000 toten russischen Soldaten. Auch das wird natürlich einen Einfluss haben auf die öffentliche Meinung in Russland selber. Die Kampfmoral in der Ukraine ist sehr, sehr gross. Man sammelt zum Beispiel jetzt in der Ukraine all private Drohnen und will die eben in kleine fliegende Molotow-Cocktail-Werfmaschinen umwandeln. Es werden Waffen an Milizen ausgeben. Ich glaube, eben der Widerstandsgeist ist sehr gross und ich könnte mir auch vorstellen, eben, dass der Kreml geplant hätte, dass es im Sonntag schon die erste, also heute, die erste Siegesparade in Kiew gegeben hat, eben wo die russischen, in Anführungszeichen, Befreiersoldaten, ähnlich wie damals in Sevastopol mit Nelken und in einem Familienfest erwartet worden.
Also das ist nicht passiert. Man redet auch davon, dass es könnte einen Guerillakrieg geben, der vielleicht jahrelang gehen kann. Der Vergleich mit Afghanistan wird gewählt. Meinen Sie, das ist völlig falsch?
Nein, ich glaube, das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Eben, das könnte ein Vietnam vor der Haustür sein. Eben, ich könnte mir auch vorstellen, dass es an und für sich drei Optionen gibt im Moment. Oder die erste könnte man die georgische Option nennen. Das wäre die Minimalversion, dass ähnlich wie die abtrünnigen georgischen Republiken Südossetien und Abkhazien jetzt einfach Donetsk und Luhansk anerkannt werden als Staaten.
Das hat er schon gemacht.
Genau, und dann allenfalls mittelfristig in die Russländische Föderation aufgenommen werden.
Aber damit kann er jetzt nicht mehr kommen, weil er sitzt ja mit seinen Truppen überall schon in Kiew und will auch gegen Westen gehen und ist in Odessa in der Nähe und Mariupol. Also, er müsste sich ja dann zurückziehen, also einen Großteil von seinen Truppen.
Genau. Und das Maximalszenario, das wäre dann natürlich etwas, wo man das tschetschenische Szenario könnte nennen, eben die Besatzung von der ganzen Ukraine und die Installierung von einem autoritären Regime. Und das dritte Szenario, das ist wahrscheinlich das Wunschszenario vom Kreml, das aber militärisch Stand heute nicht wahrscheinlich ist, das wäre das transnistrische Szenario. Also, dass man einen Satellitenstaaten hat mit einer Marionettenregierung.
Gut, also das ist, glaube ich, auch vorbei, eben weil man ja einen viel grösseren Kriegseinsatz gemacht hat. Aber wird es jetzt nicht für jeden Tag schlimmer oder schwieriger für die Russen? Jetzt kommen ja eben die Stingers kommen rein von Deutschland, wo man gegen die Flugzeuge einsetzen kann, die Javelins gegen Panzer. Also wenn sie mit diesen Panzern kommen, dann müssen sie nicht nur gegen Molotow-Cocktail gewappnet sind, sondern gegen Javelins aus Amerika und die sind sehr wirkungsvoll.
Ja, ich bin kein Militärexperte. Mich interessiert mehr, was in den Köpfen vorgeht. Und zwar in den Köpfen der russischen Soldaten und von den ukrainischen Soldaten. Und sie müssen ja zuerst auch den russischen Panzerfahrer und Infanteristen erklären, was sie denn da überhaupt machen. Wo ist der Genozid?
Eben, also Genozid, das ist das Wort, das ist jetzt das meist missbrauchte Wort in letzter Zeit. Aber die ersten gefangenen russischen Soldaten haben ja ausgesagt, man hat es hören können, wir haben gar nicht gewusst, wo wir hingehen. Wir haben gar nicht gewusst, was wir da machen. Man hat es denen offenbar gar nicht erklärt, was da geplant wurde. Es hat nicht nur uns getäuscht, die ganze westliche Welt, sondern seine eigenen Soldaten.
Ja, das sind Szenen, die mich an und für sich erinnern, an die Niederschlagung vom Prager Frühling 1968, wo ja die tschechischen Bürgerrechtler auf die sowjetischen Panzer drauf geklettert sind und den Panzerfahrer erklärt haben, um was es geht. Es gehe da nicht darum, irgendwie den Sozialismus abzuschaffen, sondern eben einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen.
Mhm. Also gut, das ist unglaublich spannend, unglaublich interessant. Mal schauen, wie der Westen reagiert. Deutschland hat sich ja lange gewehrt, zu helfen. Und hat gesagt, wir machen nichts, auch wegen unserer Geschichte. Wie ist die Geschichte? Deutschland hat die Ukraine überfallen, Millionen von Toten dort produziert und zu verantworten. Und hat aus dem herausgelesen, auch die neue Regierung, wir wollen denen nicht helfen, was ich völlig irre finde. Genau das Gegenteil müsste doch der Fall sein.
Ja, die deutsche Nachkriegspolitik ist ja von zwei Imperativen geprägt. Nie mehr Auschwitz und nie mehr Krieg. Und das erste Mal ist Deutschland in ein Dilemma gekommen, während der Jugoslawienkrieg.
Dort haben sie eingegriffen.
Genau. Und sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch, oder? Vor allem der Joschka Fischer.
Absolut.
Oder? Hat den Weg zurückgelegt, oder? Und Deutschland hat auch jetzt wieder den Weg zurückgelegt. Also das ist ein grosses Nachkriegsdilemma von Deutschland. Und ich würde jetzt nicht Deutschland kritisieren für das, was sie nicht machen, sondern ich würde anerkennend feststellen, was sie gemacht haben. Also eben Nord Stream ist suspendiert. Sie haben sich nicht mehr gegen vollständige, also sie haben sich nicht mehr gegen die Abschaltung von SWIFT gestellt. Also ich glaube, da ist einiges gegangen.
Also gut, da würde ich jetzt ein bisschen dagegen halten. Nord Stream 2 ist verabschiedet worden 2015, ein Jahr nach Krim. Also dort hat man die Russen noch belohnt mit dieser Pipeline. Man sagt, was ist privat, aber natürlich, der Staat spielt da eine grosse Rolle. Und da hat der Putin müssen sagen, ha, ich kann ja da irgendwie kriegerisch eingreifen und so, und die machen mit mir noch die grossen Deals. Und das Zweite ist, mit SWIFT haben sie jetzt auch als Letzte noch eigentlich böckelt und haben jetzt nur eine halbpatzige Lösung angebracht. Nicht einfach abschalten in Russland, sondern nur in gewissen Bereichen, bei gewissen Banken, damit sie weiter Gas beziehen können, wo natürlich jetzt im Nachhinein als die katastrophalste Energiepolitik überhaupt sich zeigt hat, oder?
Ja, beim ersten Punkt tue ich Ihnen beistimmen. Eben, Frau Merkel als Bundeskanzlerin damals hat ja immer betont, eben Nord Stream 2 sei ein rein wirtschaftliches Projekt. Das ist natürlich eine Illusion gewesen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass der Bundeskanzler Scholz sehr klug vorgeht. Er hat ja auch im Januar immer bei der Ankündigung von möglichen Sanktionen gesagt, es gehe darum, kluge Sanktionen zu verhängen. Und ich glaube eben, man darf nicht einfach vom Tisch wischen, dass Westeuropa tatsächlich energetisch von Russland abhängig
ist. Gut, aber man hat immer gesagt, wenn man eben Sanktionen ausspricht, muss man auch eigene Opfer bringen. Die Frau von der Leyen hat gesagt, wir haben noch genug Gas und Öl bis im nächsten Herbst und bis dort könnte man auch noch etwas anbringen. Aber offenbar, die Interessen sind wichtiger gewesen. Die deutschen Interessen, monetäre Business-Interessen, Energieinteressen, als jetzt die ganz prinzipiellen Interessen, nämlich, dass man verhindern will, dass Russland den Krieg dann eventuell doch noch gönnt.
Also eben, ich glaube, das Sanktionenpaket ist wirklich nie da gewesen und ich habe das Gefühl, dass der Westen sehr, sehr adäquat reagiert auf die russische Aggression.
Also, die Frage ist, die Oligarchen werden jetzt gecancelt auf eine Art, um das Wort einzubringen. Der Putin, wo man sagt, 100 Milliarden möglicherweise über verschiedenste Konten. Allein sind Cellist hat ja mal, glaube ich, 4 Milliarden gehabt. Also er hat da irgendwie nicht einmal auf eine clevere Art und Weise das Geld versteckt. Ist auch noch auf dieser Liste. Das ist wahrscheinlich nicht im Zentrum von seiner Aufmerksamkeit. Also die Oligarchen wollen die zurückschlagen. Oder die andere Möglichkeit, ich meine, die öffentliche Meinung, mit der kann man wahrscheinlich nicht rechnen, aber dass im Kreml vielleicht dann doch sich eine Gruppe durchsetzt, die sagt, nein, wir müssen das stoppen. Das geht zu weit, das schadet uns zu viel und der Putin stürzt.
Das halte ich für eher ein unwahrscheinliches Szenario, oder? Weil ja nichts eine Gruppe so sehr eint wie ein gemeinsam begangenes Verbrechen. Das ist bis zu einem gewissen Grad schon bei der Annexion von der Krim der Fall gewesen. Und noch viel mehr jetzt. Also eben der eklatante Bruch vom Völkerrecht und von allen Regeln vom Zusammenleben von Staaten, das hat an und für sich auch den Oligarchen und den Insider im Kreml alle Outside-Optionen genommen. Sie können gar nicht mehr irgendwo anders andocken als bei dem System Putin.
Ja gut, aber vielleicht, wenn sie merken, dann können wir vielleicht wieder andocken, wenn wir ihn jetzt einfach draussen tun. Und aus der Geschichte heraus weiss man, dass zwei Drittel von allen autokratischen Herrschern von den inneren Truppen, von seinen eigenen Leuten am Schluss gestürzt worden sind, nicht von aussen.
Das ist so. Also da gibt es ganz klare Forschungen auch dazu, dass Diktatoren erst dann stürzen, wenn sich die Vertreter von der Elite von ihnen abwendet. Aber für das sehen wir im Moment keine Anzeichen. Im Gegenteil, die nächsten Leute um ihn herum eben sind so in einer Art von Kadaverkorsam gefangen.
Reden wir doch über die Russland-Versteher, die jetzt auftreten und sagen, die sind ja dekadent, die sind schwach im Westen, ihr sind unfähig, da irgendwie mitzuhalten. Der Gerhard Schröder beispielsweise, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, wo ich habe ihn übrigens getroffen vor etwa ein Jahr, wo er davon geredet hat, am Essen, mein Kumpel Wladimir und so, hat sich von dort zahlen lassen, ist immer noch bei Ringe Mitarbeiter. Er hat auch gesagt, die Ukraine sei Säbelrassler. Und noch extremer sind natürlich die Aussagen von Roger Köppel, der ja gleichzeitig Politiker ist und auch Journalist. Er hat unter anderem gesagt, der Köppel hat Folgendes gesagt. Putin vertritt Werte, die intellektuell im Westen verteufeln. Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationale Interessen. Was sagen Sie da dazu, Herr Schmid?
Ja, ich glaube, das ist natürlich komplett absurd, wenn man jetzt sagt, dass die Werte, die Putin inklusive Krieg vertritt, irgendeine Daseinsberechtigung haben heute. Ich meine, dass das Phänomen vom Putin-Verstehrtum wahrscheinlich an ein Ende gekommen ist, seit dem letzten Donnerstag. Auch der Gerhard Schröder hat sich ja gegen den Krieg ausgesprochen.
Ja, aber anders ist, es hat Fehler gegeben auf beiden Seiten. Das ist dann so ein bisschen der Ausweg, den sie dann noch nehmen.
Ja, so ist es. Und eben, ich denke, er hat auch den Namen von Putin nicht genannt. Und ich glaube, mittlerweile ist ja absolut klar, oder, dass die Initiative von dem Krieg von Putin persönlich gekommen ist.
Er hat ihn als lupenreinen Demokrat hat er ihn bezeichnet. Das wird er nicht mehr los bis am Ende von seinen Tagen. Aber wenn man jetzt das, sich ein bisschen anschaut, was da der Herr Köppel gesagt hat. Männlichkeit, oder? Das haben die noch. Hat der Putin mit nacktem Oberkörper aufs Ross sitzen und Homosexuelle irgendwie in die Decke drängen. Religion, ist ein ehemaliger Kommunist. Hat auch nichts gesagt von Diktatur, von Zerstörung von Demokratie, für Zerstörung von Meinungsfreiheit, von Giftgasangriff auf Regimegegner und so weiter und so fort. Also, das ist ja eine Blindheit, die da gegen aussen gezeigt wird, einfach um sich zu profilieren, dass man ein bisschen anders ist als der sogenannte Mainstream. Das schüttelt mich richtig.
Ja, ich glaube, eben man muss da sehr aufpassen, wenn man jetzt plötzlich sagt, dass die Werte, die Russland angeblich vertritt, auch wirklich zukunftsfähig sind. Es gibt auch russische staatliche Dokumente, also zum Beispiel einen Entwurf zur russischen Kulturpolitik aus dem Jahr 2015, wo behauptet wird, dass die Werte wie eben Gemeinschaftlichkeit, Vaterlandsliebe, Religiosität, das sagen die Werte, die von der grossen Mehrheit, von, in Anführungszeichen, von allen normalen Menschen geteilt werden.
Okay, also, ist es möglich jetzt, ich meine, das ist ein klares Kriegsverbrechen, oder? Ein Verbrechen gegen Menschlichkeit, Verbrechen auch gegen die ganze Weltordnung, dass der Putin, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, oder wenn man das könnte machen, von einem Kriegsverbrechenprozess würde ich kommen.
Ja, das ist eine interessante Sache. Also es ist so, dass Kriegsaggression selber eigentlich nur zu einer Anklage vor einem internationalen Gerichtshof führen kann, wenn der UNO-Sicherheitsrat zustimmt. Und jetzt ist ja nicht nur Russland ständiges Mitglied, sondern hat
mit Vetokraft.
Mit Vetokraft und hat paradoxerweise im Moment auch noch den Vorsitz ja, in der Sicherheit. Also das passiert nicht. Russland könnte ohne eigenes Einverständnis vor einen Gerichtshof gebracht werden, wenn Kriegsverbrechen nachgewiesen sind.
Und die werden ja passieren, jetzt haben wir schon gehört, also der Zelensky hat heute schon geredet, dass auf Ambulanzen geschossen wird, also eigentlich auf sechs Ämste. Und wenn wir jetzt den Zelensky noch mal kurz anschauen, der ehemalige Komiker, als er bezeichnet worden ist, und sein Auftreten in den letzten Tagen, und das vergleicht jetzt mit dem grossen Wladimir Putin. Was würden Sie da sagen, Herr Schmid?
Ich würde sagen, der Zelensky ist zu Höchstform aufgelaufen. Also, voran haben ja viele immer an seinem Stuhl gesagt, und er hat dann eigentlich eine Mission Impossible gehabt, oder? In einem Staat, wo anders als in Russland die Oligarchen nicht einfach diszipliniert worden sind, sondern eben sehr starke eigene Agenten vertreten. In der Ukraine hat jeder Oligarch eine eigene Fernsehkette und die tun sich dort gegenseitig bekämpfen. Der Zelensky hat sich an die ukrainische Bevölkerung gewendet und er ist auch unglaublich mutig. Sie haben vielleicht gesehen, dass auf vielen Einsatzfahrzeugen von der russischen Armee ein Z gemalt ist. Ja. Das heisst natürlich Zelensky.
Und, er hat gesagt, ich bin Staatsfeind Nummer 1. Genau. Ich will sie in erster Linie umbringen. Haben die Hoffnung, dass dann der Widerstand in der Ukraine zusammenbricht, was natürlich nicht der Fall sein wird, weil er sicher auch Nachfolgeregelungen hat er schon vorbereitet, oder?
Der Zelensky hat sich jetzt eben auch zeigt die Videobotschaften, dass er in Kiew ist, dass er Kiew nicht verlassen hat. Und eben, ich könnte mir vorstellen, eben, dass das Kreml-Szenario, was das Wahrscheinlichste ist, eben, dass man Marionetten installiert in Kiew, eine Art ein Quisling, dass das nicht funktionieren wird.
Also, jetzt reden wir ganz zum Schluss noch über die Haltung von der Schweiz. Schweiz, wir sind ein neutrales Land. Die Ukraine ist übrigens auch ein neutrales Land, nur eben an einem anderen Ort, leider für die Ukrainer platziert. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen jetzt auch da weitgehend neutral bleiben. Unser Bundesrat hat gesagt, es dürfen irgendwelche Transaktionen nicht mehr passieren auf diesen Bankkonten, aber wir schliessen sie nicht, im Gegensatz zur EU. Was meinen Sie da dazu, Herr Schmid?
Ja, also die Schweiz hat versucht wahrscheinlich jetzt den gleichen Weg einzuschlagen wie nach 2014. Wir dürfen nicht vergessen, oder? Die Schweiz hat in den vergangenen 8 Jahren keine Sanktionen gegen Russland ausgesprochen und ist darum auch nicht von russischen Gegensanktionen betroffen gewesen. Wir haben nur sogenannte Massnahmen zur Verhinderung von Umgehung von internationalen Sanktionen verhängt. Ich glaube, dass aber jetzt im Moment eben der Zeitpunkt gekommen ist, dass man Farbe bekennt und wirklich auch das Wort Sanktionen ins Maul nimmt.
Oder man hat ja gesagt, man macht das nicht, damit man kann irgendwie eine Vermittlerrolle spielen und heute in der Zeitung kann man lesen, dass Genf eventuell der Ort soll sein, wo sich die werden treffen. Zelensky hat gesagt, nein, Genf, das ist nicht im Zentrum, er hat von Warschau und Istanbul geredet. Der Putin hat gesagt, wir gehen nach Minsk. Das ist natürlich total daneben, weil das ist ja Marionettenrepublik vom Putin. Und das zeigt ja, wie ernsthaft er das Ganze würde anschauen. Nämlich überhaupt nicht. Was meinen Sie, könnte jetzt das in Gang jetzt in den ersten Tagen?
Das kann sein, dass etwas kommt, aber eben, da gibt's natürlich auch grosse Bedenken. Stichwort da ist Moral Hazard. Also wenn es jetzt tatsächlich in die Richtung geht, wo ja der französische Präsident Macron versucht hat zu explorieren, dass die Ukraine von sich aus Neutralität erklärt, dann könnte das möglicherweise zu einem Waffenstillstand führen. Aber eben, ich meine, man muss das natürlich auch aus ukrainischer Perspektive anschauen. Was heisst das, oder? Dass eine ausländische Invasionsarmee ein Land überfällt, das mit dem Ziel, dass das Land, nämlich die Ukraine, eben unfreiwillig seine Neutralität erklärt.
Eben, und das wäre dann auch eine neue Weltordnung. Wie wir da rauskommen, wissen wir alle nicht. Die Welt ist seit dem Donnerstag eine ganz andere. Ich habe das schon 2-3 Mal am Radio gesagt, ich habe mich immer als Mitglied von der glücklichsten Generation der Menschheitsgeschichte betrachtet. 76 Jahre habe ich erlebt, ohne grossen Krieg in Europa, ohne Entbehrung, ohne Flucht. Das ist passiert unter anderem wegen der neuen Weltordnung, die wir haben, mit UNO einerseits, mit EU andererseits, mit dem Zerfall auch von der Sowjetunion. Der Kalte Krieg ist weggegangen. Wir haben das Gefühl, wir leben wirklich die besten von allen Zeiten. Und das ist seit dem Donnerstag anders geworden. Wenn wir schauen, wie das weitergeht, es ist etwas, was uns alle betroffen macht, betroffen machen muss. Und wir als Schweizer müssen, ist meine Meinung, da auch Farbe bekennen und können nicht sagen, das sollen jetzt die anderen alles für uns erledigen, oder Herr Schmid?
Das sehe ich auch. Also eben, Neutralität ist kein Feigenblatt, wo wir uns in dieser Situation dahinter verstecken können. Ich glaube, wir sind an einer historischen schwellen. Und zwar nicht nur in der internationalen Politik, sondern eben auch der Gesellschaftsvertrag in Russland selber wird neu ausgehandelt werden müssen.
Und auch der Westen wird sich neu orientieren müssen. Militärausgaben, Abschreckung wird eine ganz andere Bedeutung haben als noch in den letzten Jahren. Eben, wir wachen auf wie aus einem Traum. Wir haben den Gegner völlig falsch eingeschätzt, haben nicht das Gefühl, es gibt überhaupt noch einen Gegner. Doch es gibt einen. Und der hat jetzt eine Brutalität gezeigt und wir hoffen, dass er dann nicht zum Äußersten geht. Wir haben am Anfang eben die Stichwort Krosny oder man könnte auch Aleppo nennen, wo aus dem Flugzeug aber Giftgas von den Russen abgerührt worden sind. Also wenn der Putin in die Defensive kommt, er ist unberechenbar, er könnte noch unberechenbarer werden, oder?
Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt einfach nur total erratisch agiert. Eben, Sie haben Aleppo genannt, das ist ein wunderschönes Beispiel, eben wie er vorgeht. Er ist zuerst der Zerstörer und nachher der Retter. Also er tritt als Friedensfürst aus und ich nehme an, das ist der nächste Akt, den er in seinem eigenen Drehbuch für sich vorgesehen hat.
Gut, aber sein eigenes Drehbuch wird wahrscheinlich nicht können umgesetzt werden. Danke vielmals, das war der Professor Ulrich Schmid von der Uni St. Gallen, Professor für Kultur und Gesellschaft in Russland. Danke vielmals. Sehr, sehr interessant, Ihre Einblicke, Ihre Insider-Informationen. Wir werden natürlich weiter bei Radio 1 über das berichten. Übrigens, heute Abend auf Blue Zoom habe ich ein Interview mit der ehemaligen Bundesrätin Doris Leutha. Dort habe ich Sie unter anderem natürlich auch zu dem Thema gefragt und zur Haltung von unserem Bundesrat. Finden Sie die gut oder weniger gut? Heute Abend am 17:15 sind die Wiederholung am 10 Uhr auf Blue Zoom, wo auf allen Kabelkanälen frei empfangbar ist. Ihnen alles Gute. Einen schönen Tag. Danke vielmals und unseren Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Interesse und ganz einen schönen Sonntag.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.